Ja, Lilith, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dir die Firma Gerdes Communications näher anzuschauen?
Ich beschäftige mich mit dem ganzen Thema Kneste irgendwie schon seit ein paar Jahren. Tatsächlich am Anfang noch gar nicht so super technisch, aber gerade in den USA eigentlich schon. Es gab so ein paar Online-Blogs, die habe ich immer wieder gelesen. Und irgendwann gab es so diesen Punkt, wo ich so war, ich möchte mir jetzt mal die ganze deutsche Infrastruktur dazu anschauen, weil ich irgendwie über, ich weiß nicht, Zeitung oder so damals mitbekommen habe, es gibt jetzt auch in Deutschland schon mehr Digitalisierung in Knesten und habe mir dann irgendwie Studien zu durchgelesen und irgendwie mir so Stück für Stück erschlossen, wie dieser Markt eigentlich aussieht. Irgendwann war dann so der Punkt erreicht, dass ich halt so rausgefunden hatte, ah, es gibt die Tilio und die Gerdescom und da muss ich vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen, nicht nur, was die irgendwie so auf als Geschäftsmodell machen, sondern halt auch auf dieser IT-Sicherheitsebene.
Und was hast du dann auf dieser IT-Sicherheitsebene herausgefunden?
Dass die Gerdescom eigentlich all ihre Systeme ohne irgendeine Absicherung im Internet hängen hatte. Also das kann man sich so vorstellen, die hatten in den ganzen Gefängnissen, wo die Telekommunikationssysteme über den Anbieter Gerdescom liefen, hatten die einfach die Server ans Internet gehängt, damit sie die aus der Ferne administrieren konnten. Dieses gesamte Administrationsinterface, das hatte eine Programmierschnittstelle. Und über diese Programmierschnittstelle, wenn man die gefunden hat, dann war da keinerlei Zugangsschutz davor und über diese Programmierschnittstelle konnte man dann am Ende des Tages auf die Daten von allen Insassen in den jeweiligen Gefängnissen zugreifen. Das bedeutet einmal die ganzen personenbezogenen Daten, wie wo man einsitzt, wie man heißt, teilweise auch andere Informationen wie auf welcher Abteilung man sitzt, also so, das sagt viel darüber aus, ob man zum Beispiel eher lange im Gefängnis sitzt oder ob man vielleicht ein Drogenproblem hat. Und zu jedem einzelnen Anruf, der über dieses System lief, das ist unterschiedlich wie lange, aber in der Regel eigentlich mindestens, ich glaube, 30 Tage, konnte man sehen, dass die Anrufe, dass wer angerufen wurde und wie in welcher Beziehung die gefangene Person zu der angerufenen Person stand.
Ganz kurz, das hat ja dann auch noch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, noch zu einer E-Mail, glaube ich, die du dann im Rahmen deines Informationsfreiheitsantrages rausbekommen hast, dazu geführt, dass auch die Polizei mal irgendwo nachgefragt hat.
Genau, die Polizei benutzt vermutlich auch dieses Telefoniesystem. Und die Polizei, die möchte natürlich nicht, dass öffentlich bekannt wird, mit wem man telefoniert. Und es war tatsächlich in der Software nirgends explizit vermerkt von den Einträgen, die ich gesehen habe, dass jemand mit der Polizei telefoniert hat. Ich gehe daher davon aus, dass sie das irgendwie anders gemacht haben. Also dass da vielleicht dann nicht Polizei stand, sondern man da vielleicht irgendeine Deckperson hingeschrieben hat. Allerdings zum Zollkriminalamt gab es regen Kontakt und auch zu anderen Behörden. Und das ist natürlich was, das ist für die Polizei sehr kritisch, weil natürlich, wenn Gefangene nach draußen mit Sicherheitsbehörden Kontakt haben, dann interessiert das vielleicht andere Gefangene oder auch Menschen draußen. Und da haben die sich dann natürlich Sorgen gemacht und wollten deswegen sehr schnell wissen, wer von diesen Datenabflüssen alles betroffen war. Und damit die dann quasi Sachen machen konnten. Was sie gemacht haben, ist allerdings nicht bekannt.
Im Zuge deiner Recherchen hast du dann, glaube ich, auch sogar aufgezeichnete Telefonanrufe anhören können. Auch die waren zugänglich, partiell, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Also, wir haben das nicht ausprobiert, weil wir gesagt haben, wir würden damit so einen Punkt überschreiten, den wir zu kritisch fanden. Wir haben den Pfad zu der Telefonaufzeichnung in den Daten gesehen. Also wir wussten theoretisch, wo die liegen müssten. Wir haben aber nicht versucht, die abzurufen, weil wir das einfach als zu kritisch gesehen haben. Also wir wollten nicht auf Anrufe zugreifen können von Menschen, die besonders vulnerabel sind und wo auch überhaupt nicht klar ist, warum werden die eigentlich aufgezeichnet, und haben uns dann deswegen dagegen entschieden. Wir gehen auf Basis der Informationen, die wir damals hatten, gingen wir davon aus. Der Anbieter hat das dementiert. Wir wissen es also nicht hundertprozentig. Es ist nicht so unüblich, dass ein Anbieter sagt, wenn wir was nicht ausprobiert haben, dass es im Nachhinein nicht ging. Das hatte ich auch schon in ganz anderen Fällen. Allerdings kann ich es halt nicht mit Sicherheit sagen.
Mhm. Zahlreiche Medien, darunter der Norddeutsche Rundfunk, die Taz, die LTO und die Zeit, haben ja über die ganze Geschichte berichtet, über die eklatanten Sicherheitslücken. War sichergestellt, dass nach deren Berichten nun nicht andere Menschen die von dir entdeckte Lücke nutzen können?
Also bevor so eine Lücke veröffentlicht wird, zumindest wenn ich mir die anschaue und mit Medien zusammenarbeite, ist immer sichergestellt, dass diese Medien erst rausgehen, wenn diese Sicherheitslücken nicht mehr bestehen. In dem Fall hat das dazu geführt, dass dann teilweise Telefoniesysteme tatsächlich abgeschaltet wurden, weil die Lücken so eklatant sind für eine gewisse Zeit. Was natürlich super kritisch ist, weil wenn man im Knast sitzt und nicht mal mehr nach draußen telefonieren kann, ist, glaube ich, besonders scheiße. Das war natürlich nicht beabsichtigt, aber da hat man dann, wenn man so eine Sicherheitslücke einmal gemeldet hat, natürlich wenig Kontrolle darüber, wie der Staat darauf reagiert. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich NDR und Zeit, die auch schon auf die Daten und auf die Lücke mal vorher draufschauen durften, berichtet haben, waren die Lücken schon nicht mehr verfügbar. Also die waren schon geschlossen bzw. die Systeme abgeschaltet.
Hattest du mal von Gerdes Communications irgendeine Reaktion erfahren? Weil in anderen Fällen, wenn Menschen solche Lücken entdeckt haben, reagieren Unternehmen ja mitunter sehr aggressiv und erstatten zum Beispiel auch Strafanzeige gegen die Menschen, die eigentlich freundlicherweise auf so eine Lücke hinweisen.
Genau, das ist mir ja tatsächlich in einem anderen Fall auch schon mal passiert, dass mich die CDU angezeigt hatte. In dem Fall muss man sagen, mit der Gerdescom selbst, die ja mittlerweile eine Tochter der Telio ist und ich glaube tatsächlich so keine Angestellten mehr hat, sondern Gerdes liefert irgendwie die Software, mit denen hat sie aber tatsächlich keinen Kontakt und Telio als Mutterfirma von Gerdes mittlerweile betreibt dann die Software. Und ich hatte tatsächlich Kontakt mit der Telio und der war tatsächlich freundlich und offen. Also kann man tatsächlich nur positiv bewerten, wie ich mit denen kommuniziert habe. Die waren mir gegenüber nicht unfreundlich oder bedrohlich oder irgendwas, was tatsächlich immer sehr viel wert ist, wenn man solche Lücken meldet. Allerdings, ist das natürlich weiterhin ein Knast, also verdienen die mit Menschen im Knast ihr Geld. Ich finde das weiterhin ein super kritisches Geschäftsmodell, deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt irgendwie gut finde und dass die gut agiert haben, weil es hätte natürlich diese Sicherheitslücken niemals geben sollen und ihr Geschäftsmodell ist absolut verachtenswert. Allerdings im Kontext der Sicherheitslücke, die Kommunikation, die sie hatten, war völlig in Ordnung.
Weißt du, ob die Gefangenen, die Betroffenen informiert wurden? Weil eigentlich gibt es ja die Regel, wenn irgendwelche Datenlücken sind, so viel ich das weiß, müssen Betroffene auch proaktiv informiert werden.
In Hamburg weiß ich, dass das relativ vorbildlich passiert ist. Also da gab es ein Informationsschreiben auch in mehreren Sprachen, das relativ zügig an die Gefangenen ausgehändigt wurde. Das wurde allerdings nicht so wirklich von Gerdescom und dem Telio vorangetrieben, sondern vor allem von der Stadt. Also die Stadt Hamburg bzw. die Justizsenatorin hatte dann ein paar Wochen später in einem Ausschuss sich auch darüber aufgeregt, wie schlecht die Kommunikation zwischen dem Staat und Telio in der ganzen Geschichte war. Und hätte Hamburg nicht so viel Druck ausgeübt, wäre es vermutlich nicht so zeitnah zu einer ordentlichen Mitteilung nach Datenschutzgrundverordnung gekommen. Allerdings von den anderen Bundesländern weiß ich tatsächlich nicht so genau, wie es abgelaufen ist, weil ich hatte einfach nicht die Zeit, das zu recherchieren. Aber also in Hamburg weiß ich, da hat sich die Justizbehörde drum gekümmert.
Du hast ja vor wenigen Wochen auf dem CCC in Hamburg in einem Vortrag über die gesamte Geschichte, also Knesterhacken, berichtet. Gab es da schon Reaktionen auf deinen Vortrag?
Also aus Deutschland relativ wenig, also von den Behörden quasi gar nicht, was nicht unerwartet war. Allerdings, wo unerwartet viel passiert ist, ist in Luxemburg. Weil ich habe ja bei dieser Recherche nicht nur über das Themenblock Telio und diese Kommunikationssysteme gesprochen, sondern auch über Verwaltungssysteme von Gefängnissen und da vor allem Basisweb, was irgendwie so das Grundverwaltungssystem im Gefängnis ist. Und da habe ich ja in Deutschland wenig Informationen von Behörden im Rahmen von Informationsfreiheitsgesetzanfragen bekommen. Und das wurde von mehreren Bundesländern damit begründet, dass Luxemburg dagegen war. Deswegen hat das mehrere luxemburgische Zeitungen aufgegriffen und diese Zeitungen haben dann angefangen, mal den luxemburgischen Staat zu fragen. Da ist jetzt auch eine kleine Anfrage in den Parlamenten. Und das wird tatsächlich super spannend, wie Luxemburg sich jetzt dazu verhält. Luxemburg ist da deswegen relevant, weil Luxemburg diese Software nämlich auch einsetzt. Also Deutschland und Luxemburg entwickeln die zusammen und Luxemburg hat quasi in so einem Ausschuss, in dem diese Software weiter konzipiert und weiterentwickelt wird, gesagt, dass sie gerne nicht wollen, dass was dazu veröffentlicht wird.
Nochmal kurz zu Gerdes zurückzukommen, wie ordnest denn du diese elementare Sicherheitslücke ein? Du hast ja schon ein bisschen angedeutet deine Position, wobei ich ja sagen würde, Lücke ist ja irgendwie ein bisschen untertrieben. Es war ja eher ein offenes Scheunentor. Du hast ja, wie du dargestellt hast, auch gar kein Passwort benötigt. Wie ist das zu bewerten insgesamt?
Also jede Person mit so ein bisschen Kenntnis in dem Bereich hätte über diese Daten drüber stolpern können, wenn man nur mal drauf geschaut hat. Das kann man eigentlich nicht mal eine Sicherheitslücke nennen. Das stand eigentlich einfach offen im Internet, wenn man wusste, wo man es findet. Das ist jetzt leider nicht total unüblich, dass supersensible Daten so wenig geschützt werden. Das ist aber in dem Fall natürlich besonders problematisch, weil es besonders schützenswerte Daten nach Datenschutzgrundverordnung sind. Und was in dem Fall auch bemerkenswert ist, dass ich davon ausgehe, dass Gerdescom sich auch dieser Sicherheitsprobleme mehr oder weniger bewusst war, weil sie nämlich dasselbe System, was sie in Deutschland betreiben, auch in Finnland betreiben. Also auch in finnischen Knästen wird mit Gerdescom telefoniert. Und dort haben diese Sicherheitslücken nicht bestanden. Und das wirkt auch nicht so, als hätte in Finnland sich mal eine IT-Sicherheitsexpertin oder ein IT-Sicherheitsexperte diese ganze Software angeschaut und Gerdescom hätte danach all diese Lücken geschlossen. Also ich habe keine dieser Sicherheitslücken, die ich in Deutschland gefunden habe, habe ich in Finnland gefunden. Und das ist dann natürlich besonders krass, wenn der Anbieter irgendwie weiß, hey, wir hatten irgendwie Sicherheitsprobleme und sich dann aber nicht drum kümmert. Und diese offenen Sicherheitslücken, die haben tatsächlich auch mindestens seit 2 Jahren bestanden. Also es ist nicht so, dass da irgendwie am Vortag, wo ich das gefunden habe, eine Programmiererin irgendwie einen Fehler gemacht hat, sondern 2 Jahre stand das einfach offen im Internet. Und das ist natürlich unglaublich krass.
Ich habe versucht, vom Bundesbeauftragten für Datenschutz eine Rückmeldung zu bekommen. Dort hieß es, dass eigentlich der Bundesbeauftragte gar nicht zuständig sei, obwohl es ein Telekommunikationsunternehmen wäre, sondern die einzelnen Bundesländer. Weißt du dazu mehr?
Ja, das ist ein ziemlich komplexes Konstrukt, was die sich da gebaut haben. Weil es ist so, dass die Bundesländer Konzessionen an die Anbieter rausgeben. Und mein letzter Stand war, dass dadurch, dass das quasi nur in den Gefängnissen ist und dadurch, dass die Gefangenen nicht angerufen werden können, sondern nur nach außen anrufen, sie umgehen, dass die Telekommunikationsanbieter im Sinne dessen sind, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte für sie zuständig ist, sondern die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten in den einzelnen Bundesländern für sie zuständig sind, was in dem Fall natürlich bedeutet hat, dass diese ganze Meldung auch von meiner Seite aus an 5 verschiedene dieser Datenschutzbeauftragten gehen musste und dass die sich jetzt alle mehr oder weniger einzeln darum kümmern werden, beziehungsweise dass ein Datenschutzbeauftragter vermutlich die Federführung übernimmt. In der Regel ist es derjenige, in dem die Firma, die in dem Fall das Datenleck verursacht hat, ihren Sitz hat, was in dem Fall Telio ist und somit der hamburgische Datenschutzbeauftragte sein müsste.
Gibt es im Bereich Strafvollzug weitere technische Aspekte oder Software-Themen, denen du nachgehen wirst in der Zukunft?
Also ich glaube, das ganze Thema Telefonie ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch noch neue Probleme und da werde ich mich tatsächlich auch ein bisschen weiter drauf fokussieren, weil ich glaube, dass da besonders sensible Daten anfallen und ich hoffe natürlich auch, dass jetzt im Rahmen von diesen Informationsfreiheitsgesetzanfragen ich auch mehr über all diese andere Software lerne, von der ich bisher nicht so viel Positives gehört habe, also gerade all diese Verwaltungssoftware. Also ich bleibe da auf jeden Fall noch eine ganze Zeit dran.
Könntest du ganz kurz nochmal zu der Verwaltungssoftware etwas sagen?
Genau, also in 13 deutschen Bundesländern und Luxemburg ist das gesamte Gefängnis eigentlich mit einer Software verwaltet. Und diese Software, die heißt Basis Web, da drin wird irgendwie erfasst, wer gerade im Knast sitzt. Da drin wird erfasst, wer gerade krank ist, wer gerade wo arbeitet, wer irgendwelche Probleme gemacht hat. Also wirklich alle möglichen Datenpunkte über eine gefangene Person in diesem Gefängnis wird in dieser einen Software erfasst. Und diese Software, die gibt es schon sehr, sehr lange, mindestens seit dem Jahr 2000. Also aus Luxemburg weiß ich, dass sie im Jahr 98 eingeführt wurde. Für die spezifischen deutschen Gefängnisse weiß ich es nicht so richtig. Ich weiß, dass es in Tegel, jetzt an der JVA Tegel, so um 2000 rum wohl passiert ist. Und das ist tatsächlich in Deutschland ziemlich ungewöhnlich, da ja Knäste Ländersache sind und es eigentlich sehr selten ist, dass deutsche Bundesländer sich auf eine gemeinsame Software einigen, gerade schon vor 25 Jahren. Und man hat damals, als man schon diese Software eingeführt hat, ist man so vorgegangen, dass man einfach krass standardisiert hat und auch mal geltendes Recht übergangen hat. Also es gab dann da so Sachen wie, dass Gefangene in Deutschland, wo es ja Arbeitspflicht gibt, in der Regel in den meisten Bundesländern nur 15 freie Arbeitstage haben und in Berlin aber 18. Und als die Software eingeführt wurde, konnte die nur 15 freie Tage. Und deswegen hat man Leuten einfach erstmal 3 Urlaubstage quasi gestrichen, weil die Software das nicht konnte und das dann auch erst viel später wieder eingeführt, als es dann irgendwie Software-Updates gab. Also man ist halt bei der Digitalisierung von Knästen von Anfang an irgendwie so vorgegangen, dass es wichtig war, erstmal zu digitalisieren und auch geltendes Recht relativ unkritisch war. Und eine andere Sache, die ich halt irgendwie gelernt habe über diese Software, als ich auch mit gefangenen Menschen gesprochen habe, ist, dass diese Software nicht erfasst, wann wer auf welche Daten zugreift. Also es ist wohl nicht unüblich, dass Gefangene auf ein Stationsbüro gehen können und sagen können, hey, ich würde gerne mal wissen, wo wurde diese Person hinverlegt oder warum sitzt diese Person. Und dann macht halt jemand die Akte dazu in Basisweb auf und dann kann eine andere Person sehen, warum jemand einsitzt. Und das ist natürlich schon relativ kritisch, dieser Umgang mit Daten. Und das ist deswegen auch so gut möglich, weil die Software bis heute nicht erfasst, wann auf eine Akte von einer Person zugegriffen wurde.
Genau, das muss in Zukunft dokumentiert werden. Das sollte dokumentiert werden, ja.
Genau, das sollte dokumentiert werden. Und das ist auch das erste Mal im Jahr 2013, glaube ich, aufgekommen, wo sich Leute bei den Landesdatenschutzbeauftragten beschwert haben. Allerdings hat sich dann dieser Lenkungskreis Basisweb, der sich um die Weiterentwicklung der Software kümmert, da so ein bisschen rausgeredet mit, ja, das ist ja so kompliziert, das zu implementieren und wirtschaftlich schwierig und wir machen das dann in 5 Jahren. Und jetzt ist halt über 10 Jahre später und soweit ich nachvollziehen kann, ist das immer noch nicht vollständig implementiert.